BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Fiewig aus dem Studio Nürnberg, denn wir haben heute einen gebürtigen und bekennenden Franken zu Gast. Seit gut 10 Jahren kocht Wolfgang Link aus Neuendettelsau im BR Fernsehen, im Wir im Bayern Studio, regelmäßig am Nachmittag ab 15:45, gemeinsam mit seiner Kollegin Diana Burkel, ebenfalls eine Fränkin aus Nürnberg, zumindest hat sie dort ihr Wirtshaus stehen. Diana, die noch ein bisschen länger mit dabei ist und im Ratsch möchte ich heute mit unserem Fernsehkoch auf die vielen 100 Auftritte vor der Kamera zurückblicken, aber es soll auch einen Blick hinter die Kulissen geben, einer solchen täglichen Magazinsendung. Und Tipps natürlich soll es auch geben zur bewussten und gesunden Ernährung, wenn wir schon einen Koch im Studio haben. Und außerdem wollen wir natürlich auch über die Heimat von Wolfgang Link ratschen, Westmittelfranken und das fränkische Seenland. Ein Landstrich, der für viele so ein bisschen ein kleines Mysterium ist, weil man oft nur dran vorbei oder außen rum fährt. Und wir wollen dafür Werbung machen, dass man einfach mal hinfährt und sich das anschaut, wie schön es da ist. Habe die Ehre, schauen wir heute aus Nürnberg ein bisschen nunter und ein bisschen nüber ins Fernsehstudio von Wir in Bayern in München, dem nachmittäglichen Magazin im BR Fernsehen. Wenn Sie regelmäßig zuschauen, dann wissen Sie, es gibt dort unter anderem praktische Tipps, regionale Infos und vor allem, es wird auch immer gekocht. Nicht vor Wut, sondern aus Lust und mit handwerklichem Können. Von wegen, viele Köche verderben den Brei. Bei Wir in Bayern stehen ganz verschiedene Küchenmeister und Fachleute aus unseren bayerischen Regionen am Herd und bereiten einfache, zum Teil auch ungewöhnliche, raffinierte Gerichte zu. Überraschungen gibt's immer wieder. Heute gibt's ein kleines Jubiläum. Seit 10 Jahren ist Wolfgang Link bei Wir in Bayern mit dabei. Wolfgang Link ist heute mein Gast bei Habe die Ehre. Habe die Ehre, Wolfgang.
Ja, servus, grüß dich, Tom.
Schon in Pfingstferienstimmung. Wir haben heute den letzten Schultag und soweit ich weiß, hast du einiges an Nachwuchs in die Welt gesetzt, der auch noch schulpflichtig ist.
Ja, genau. Also wir haben tatsächlich ja 4 Kinder und 2 sind noch schulpflichtig und genau aus dem Grund brennen natürlich die Kinder, aber auch ich in Richtung Ferien, weil, wie du schon angekündigt hast, heute ist ja Abschluss unserer Jubiläumswoche in Wien, Bayern, in dem tollen Sendeformat und um 16.15 Uhr geht's los und die Diana Burgel und ich, ja, wir sind da live on stage.
Das heißt, von hier aus nach Nürnberg, nach unserer Sendung, musst du dich ins Auto setzen, nach München düsen, hoffen, dass kein Stau ist,
genau.
Dann die Jubiläumsfinalsendung machen und dann morgen, die Koffer sind schon gepackt.
Genau, meine Frau war aktiv. Hat im Hintergrund alles schon vorgepackt, weil ein, du weißt ja, wie das ist, ein erfolgreicher Mann oder im Grunde genommen ein viel beschäftigter Mann.
Ein Kochender
braucht dann jemand im Hintergrund, der dann die ganzen Fäden und in dem Fall wir 4 Kinder die Fäden und die Strippen zieht, dass es dann im Summe rund läuft.
Wenn jetzt jemand beruflich Koch ist, ist es tatsächlich so, dass die Ehefrau dann in dem Fall tatsächlich kaum zum Kochen kommt oder ist es privat dann anders, sagst, hab beruflich den ganzen Tag gekocht, mach du jetzt mal bitte die Spaghetti?
Nein, es ist tatsächlich so, dass wir uns da gut ergänzen. Meine Frau ist eine begnadete Köchin, also das heißt, es funktioniert hervorragend. Und ich kann mich nur an eine Geschichte erinnern, ganz am Anfang unserer Kennenlernzeit hat sie schon ein bisschen Bedenken gehabt, wie das ist, wenn man das erste Mal einen Koch tatsächlich...
Leistungsdruck.
Genau, einen Leistungsdruck erzeugt. Aber sie hat dann relativ schnell gemerkt, dass wir Köche eigentlich relativ umgänglich, einfach und ja, ich sag mal, da war, wenn der Wert nicht wirklich auf die Qualität und der Fokus so stark dahin geht, sondern da ging es ja ums Kennenlernen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, das Gericht gibt es heute noch. Das sind Nudeln mit Lachs, kann ich mich auch noch gut daran erinnern.
Okay, ohne Sahne.
Ohne Sahne, genau. Und tatsächlich gibt es bei uns heute noch oft und es ist immer noch lecker, wenn es meine Frau macht.
Stimmt es übrigens, dass irgendwer hat es mal gesagt, ich weiß gar nicht, wer es war, wenn einem Koch nichts mehr einfällt, dann tut er Sahne nein.
Ja. Mein gut, häufig ist das natürlich auch ein Thema, wenn es zu stark gewürzt ist. Also man braucht dann eine Fettlastigkeit, um den starken Gewürzdruck wieder herauszunehmen. Okay. Ich würde fast sagen, das hängt nicht damit zusammen, dass er sich nicht mehr zu behelfen weiß, sondern vielleicht auch ein kleiner Rettungsversuch.
Gewürzdruck heißt, man hat es versalzen, oder was?
Ja, kann man so sagen, ja. Aber auch bei Schärfe. Bei Schärfe hilft es ja auch.
Das tatsächlich?
Ja, ja.
Und die mehr, dass wenn es versalzen ist, hilft eigentlich gar nichts, weil im Endeffekt kann man ja das Salz nicht mehr neutralisieren und man kriegt es einfach nicht mehr gerettet, das Gericht.
Genau, also irgendwo ist es so, aber wie gesagt, in dem Fall mit was Fettlastigem, in dem Fall Sahne, Creme Fraiche, vielleicht auch Schmand.
Butter,
genau, wird es ein bisschen gefälliger und die Salzlast wird ein bisschen gemildert, ja.
Und die Verliebtheit hat man damals auch geschmeckt bei den Lachsnudeln?
Jetzt würde ich sagen, ja.
Ja? Waren nah am Rande des Versalzenseins?
Nein, Spaß. Nein. Überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Die waren einfach nur mega lecker. Und wir haben sie tatsächlich überliefert ins Familienleben, wie du siehst. Nicht nur die Ehe hat gehalten, also oder beziehungsweise die Beziehung, sondern auch dieses Gericht hat es überstanden.
Sprich, in der Familie Link gibt es auch Lieblingsgerichte. Bei Kindern ist es eh so, dass die ziemlich konservativ sind. Die suchen sich dann 2, 3 Sachen aus, die sie gern essen. Und kommt was Neues auf den Tisch, wird erstmal die Nase krümmen.
Ja, das ist bei uns jetzt nicht ganz so. Unsere Kinder sind offen für alles. Wir haben einen Jungen, also wir haben ja 4 Kinder, hatte ich ja gesagt, 2 große, 21 und 22, beziehungsweise eigentlich schon 22, 23, oh je, wenn sie jetzt hören.
Kaum noch Kinder zu nennen.
Kaum noch Kinder, sind aber trotzdem noch bei uns zu Hause und die Kleinen sind Zwillinge, die sind 13 und von den Zwillingen ist einer tatsächlich sehr, ich sag mal, ernährungsaffin, das heißt, der probiert wahnsinnig viel aus. Ja, gestern Abend zum Beispiel haben wir halt Salat gegessen und eigentlich eher vermeintlich einfach, schnell, weil wir jetzt gerade in dieser Woche halt auch nicht wirklich so viel Zeit haben, wo es um die Jubiläumswoche geht und wir auch am Vorpacken sind. Und da hat aber unser Louis, der hat sich dann tatsächlich noch eine Entenbrust gemacht, die er gefunden hat und hat gesagt, also er will eigentlich was Gescheites, hat er gesagt. Und hat sich dann tatsächlich auch in Perfektion noch Entenbrust gemacht. Der macht die dann immer so verliebt. Also das heißt, nicht, wie du vorhin gesagt hast, versalzen, sondern im Gegenteil, er macht es mit wahnsinnig viel Liebe. Er schneidet es dann akribisch ein, sodass die Oberfläche auch schön krustig ist. Ja. Er nimmt dann Temperaturfühler und arbeitet sich dann da hervor, wo ist seine Lieblingstemperatur. Das imponiert mir sehr, dass ein 13- oder 14-Jähriger mit so einer Akribie dahin geht.
Und da hat er sich irgendwelche Tutorial-Videos auf TikTok angeguckt oder hat das tatsächlich vom Papa gelernt?
Er hat auch einen Vater, der das kann.
Ja, ja. Ja, ich meine ja, aber manchmal in der Pubertät sagt man ja, na bewusst nicht vom Vater, da kriege ich selber hin.
Also er ist eigentlich immer an meiner Seite. Also der ist immer an der Seite, wenn er sich irgendwelche Sachen abschauen kann. Er selber ist sehr, in dem Fall sehr, sehr fischverliebt. Also der hat eine Affinität zu Fisch. Es macht ihm alles Spaß um den Fisch, nicht nur das Filieren, sondern auch tatsächlich den Angelvorgang und so. Und das ist schon schön zu sehen.
Und ihr fahrt jetzt in den Pfingstferien bewusst mal außerhalb der bayerischen Grenzen in Urlaub.
Richtig, bewusst, weil wir auch da eine neue Liebe entdeckt haben auf Rügen und deswegen fahren wir da auch hoch.
Da gibt es auch viel Fisch, vermutlich.
Da gibt es viel Fisch. Da ist die Regionalität nicht wirklich fränkisch geprägt, wie du dir vorstellen kannst, sondern da ist es schon, ja, die ostdeutsche Küche hat nicht so richtig einen Schwerpunkt. Mhm. Aber da gibt es solche Sachen, die überliefert sind auch noch. Soljanka.
Rote Beete-Suppe. Ne?
Genau, ja. Aber es gibt da nicht so einen richtigen Schwerpunkt. An der Nordsee hat man das ja anders. Da ist es ja wirklich total fischlastig. Mhm. Das hat man an der Ostseeküste eher nicht. Da gibt es eher Wildgerichte, die auch total lecker gemacht sind. Also, aber nicht ganz so verwurzelt wie in Franken. Ich glaube, die fränkische Küche ist was anderes wie jetzt die ostdeutsche Küche. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, diese ostdeutsche Küche, ja. Aber am Wasser natürlich, Tom, ist klar, gibt es auch Fisch und da ist eines der Lieblingsthemen natürlich schon auch eine Fischsemmel, eine leckere Fischsemmel.
Wie man als fränkischer Koch dafür sorgt, dass man in einer gesamtbayerischen Sendung sozusagen ausgewogen am Herd steht, darüber werden wir noch sprechen heute bei Habe die Ehre. Wolfgang Link ist mein Gast und wahrscheinlich hat es die Diana Burkel gerade gehört, weil sie hat beim Wolfgang gerade angerufen, die Kochkollegin, und wollte was wissen. Ich glaube nicht, dass man ihr noch fachliche Tipps geben muss, aber ihr werdet heute noch euch persönlich sehen.
Genau, wir kochen ja heute zusammen live bei Wir in Bayern ab 16.15 Uhr unser Jubiläums- Festfeier. Also zum Abschluss dieser großen Jubiläumswochen, die Diana hat 15-jähriges Jubiläum bei Wir in Bayern und ich 10 Jahre. Und zum grünen Abschluss kochen wir tatsächlich zusammen. Es gibt sowas Ähnliches wie Knödel.
Tatsächlich.
Und zwar machen wir Tomatenklöße. Die sind angehaucht, also es ist Kartoffel dabei, ja. Aber Knödel ist ja wirklich ein, ich sag mal, ein fränkisch schönes Thema, finde ich.
Genau, also da sind wir jetzt auch schon allein bei der Begrifflichkeit Klöße. Das klingt ziemlich hochdeutsch und preußisch angehaucht. Dann gibt es, also da wo ich herkomme, aus Bareit in Oberfranken, da sagt man Glees mit Doppel-E. Dann gibt es aber auch die Kniedler. Mhm. Ist überhaupt der Knödel und der Kloß das Gleiche?
Naja, für einen Franken, glaube ich, gibt es keinen wirklichen Unterschied. Hm. Also ich glaube zwischen Gläs, Gnädler, Gnädli, also hier gibt es ja nur Einzahl und Mehrzahl.
Ja.
Gnädler wäre eins, Gnädli wären zwei oder mehr. Ich glaube nicht wirklich, dass es in dieser Begriffswahl irgendwelche Unterschiede in der Beschaffenheit gibt. Die gibt es natürlich, aber vom Prinzip her, mein Lieblingsknödel, also um es so auszudrücken, dass es ein bisschen wertfrei ist,
gerne,
ist tatsächlich der seidene. Der seidene Knödel ist ein rein aus gekochten Kartoffeln entstandener Knödel, der dann gekocht wird. Und
das sind die, wenn die auf den Teller gesetzt werden, die machen erstmal so, oder? Die werden dann breiter.
So. Bisschen, ja, aber ich mag den, weil der irgendwie so schön die Soße aufsaugt. Irgendwie. Mhm. Also ja, ich bin vielleicht auch so groß geworden bei meiner Oma, die hat auch selber Knödel gemacht und die hat sie halt aus gekochten, also wirklich ganz gekochten gemacht, weil sie immer gesagt hat, wenn sie rohe Knödel macht, also die ja dann so Fäden ziehen,
ja,
vom rohen Knödel, dann sind die eher nicht mehr so richtig schön. Und die kochen dann auch im Wasser so stark ab. Mhm. Und das hat meine Oma irgendwie immer versucht zu vermeiden und wollte auch das Schwefel nicht, sodass er die Farbe behält. Mhm. Und deswegen bin ich so groß geworden und esse die am liebsten. Hat aber nichts zu sagen, dass ich die anderen nicht auch esse. Also ich mag es ja auch. Ich mag Knödel in allen Varianten. Ich mag auch diesen, ja, ich weiß gar nicht, ob es den in Franken gibt, den Semmelknödel. Aber wahrscheinlich gibt es ihn schon irgendwo.
Im Plural die Semmelnknödeln, das kennen wir ja alle humoristisch aus Bayern. Meine Eltern kommen ja aus Böhmen ursprünglich und da heißt der Knödel tatsächlich auch Knedlik. Also dieser Wortstamm ist grenzüberschreitend auch im Tschechischen zu finden. Mhm. Das sind allerdings dann in Böhmen tatsächlich diese langen Knödelwürste, sage ich jetzt mal, die dann so mit dem Faden geschnitten werden. Und das sind ja
Serviettenknödel würden wir ja sagen dann.
Aus meiner Sicht wirklich eher reine Saugelemente. Also die schmecken eigentlich selber nach nicht viel, sondern eher nach dem, wo man sie dann reintunkt. Mhm.
Ja, also da ist der Herstellprozess natürlich ein anderer. Ja, also diese Semmelmasse, die man da nimmt, die wird ja mit Ei gebunden in dem Fall. Das ist eine andere Basis wie jetzt bei einem normalen herkömmlichen Kartoffelknödel. Und das wird dann, wie du es schon sagst, in eine Serviette beziehungsweise in ein Küchentuch gewickelt, oben und unten dann zusammengebunden und im Wasserbad gegart.
Mhm, genau.
Und dann, wenn man es noch, ich sag mal, ein bisschen geschmackvoller haben mag, dann schneidet man die in Scheiben und brät die in Butter nochmal rechts und links ein bisschen an. Und dann wird es auch aromatischer. Also dann ist es nicht nur so, wie du gesagt hast, dass es die Soße komplett aufsaugt und der Knödel eigentlich nach nichts schmeckt, sondern da hat man auch noch in der Hand, dass man den vielleicht auch Salz und Pfeffer zugibt, dass er einfach ein bisschen aromatischer wird.
Und du bist bei Wir in Bayern so ein bisschen der Knödel-Experte.
Genau, der Moderator Dominik Pöll sagt immer, wenn ich da bin, gibt's Knödel. Stimmt jetzt nicht ganz, wobei heute hat er wieder recht.
Ja.
Aber ich mache tatsächlich sehr vielfältige Knödel vom Rote Bete Knödel über ein Spargelknödel mit einer Laugenmasse, mit einer Laugenbrezemasse.
Da habe ich eine Frage, weil den Rohnenknödel, den habe ich mal in Südtirol entdeckt, also den mit den roten Beeten, habe versucht, ihn zu Hause nachzukochen. So Graspressmäßig super Konsistenz hinbekommen bei den roten Beeten. Und ich weiß nicht, ob es bei Spargel auch so ist, wenn dann wirklich so Gemüseanteile drin sind. Der ist mir irgendwie im Wasserbad dann so zerbröselt. Mhm. Der eine ist komplett in der Mitte auseinandergekommen. geklappt und dann hatte ich mehr so eine Art Kartoffelbrei auf dem Teller. Habe ich da was falsch gemacht?
Ja.
Ja. Oh, ganz offensichtlich, ja, deswegen frage ich.
Genau, also es ist hier die entscheidende Komponente ist tatsächlich hier Ei. Mhm. Also Ei, wenn ich die zusätzlich vermehrt, also stärkeren Eianteil reingebe, dann bindet das Ganze mehr auch dieses Gemüse oder in dem Fall das Wasserhaltige, weil das Gemüse, rote Beete, Spargel, es gibt ja so viele Möglichkeiten, die man machen kann. Und da bindet sich mit Ei eben diese Wassermasse deutlich besser zusammen, vergebt dann eben noch einen Brotanteil, entweder ich nehme reines Semmelmehl oder ich nehme dann halt, wie ich es gerne immer mache bei solchen außergewöhnlichen Knödeln, nenne ich es mal, nehme ich gern eine Laugenbrezen oder eine Laugensemmelteil. Mhm. Das gibt dem erstens noch ein bisschen andere Konsistenz und zweitens auch noch eine gleiche Richtung vom Geschmack.
Neulich war ich in der Oberpfalz und habe einen Schweinsbraten gegessen und dann fragt mich dann die Bedienung, ja, möchten Sie Knödel halb und halb dazu? Und dann habe ich irgendwie aus Überraschung gesagt, ja, natürlich. Und dann kam tatsächlich auf dem Teller das Fleisch und dann war ein Kartoffelkloß, also so ein bisschen fränkischer Prägung, so richtig schön gelb strahlend und eben so ein böhmischer Knödel. Mhm. Und ich dachte, das bezieht sich das halb und halb irgendwie wie der Knödel an sich aus den Zutaten zusammengesetzt ist. Das sagt man oft auch gekochte Kartoffeln, halb Rohkartoffeln. Genau. Aber bei den Oberpfälzern, zumindest in Neu-Albenreuth war das, geht es darum, dass du zwei unterschiedliche Knödeltypen auf dem Teller liegen hast.
Eine tolle Idee. Halb und halb. Man wäre gut gewesen, wenn sie es dir erklärt hätten, was sie meinen, aber weil da hätte ja auch sein können, der eine ist grün und der eine ist normaler Knödel. Aber die Interpretation finde ich ganz charmant eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Diese Knödel-Variante, die du gerade gesagt hast, diese vermeintlich auch grünen Knödel, die man ja so nennt, weil sie eben nicht geschwefelt sind zumeist.
Das heißt, wenn man den rumliegen lassen würde, würde der langsam seine Farbe auch.
Ganz genau.
Nicht nur langsam, sondern rasch.
Genau, also das ist ein ganz roh geriebener Knödel, der ist mit Stärke versehen und dann wird er letzten Endes abgekocht, also der wird noch ausgequetscht und dann wird er gekocht und wenn ich den halt einfach ein paar Minuten zu lange außen stehen lasse, dann ist es halt tatsächlich so, dass er grün oder beziehungsweise die Farbe halt annimmt, also die Kartoffel oxidiert dann und nimmt halt eine aus meiner Sicht schon fast unansehnliche Farbe an.
Aber ein Kunstfehler ist es nicht, jetzt verschiedene Knödeltypen gleichzeitig zu servieren. Ich meine, die Südtiroler haben ja auch das Knödeltriest,
genau,
wo sie ganz bewusst ganz verschiedene Farben und Sorten und Inhalte zusammenknödeln.
Ich würde sagen, nein. Also die Interpretation, die finde ich sogar, wie gesagt, ganz charmant eigentlich zu sagen, halb und halb. Wenn es erklärt wird, dann zusätzlich könnte ja sein, ein roter und ein, also halb und halb, ein roter Knödel und ein normal gelber Knödel. Also finde ich ganz nett.
Apropos halb und halb, das habe ich jetzt in Westmittelfranken auch, der Gegend, wo du herkommst, erlebt. Das gab es bei uns in Oberfranken eigentlich nicht, zum Schnitzel, dass die Leute sich halb und halb bestellen tatsächlich und dann halb Pommes dazu bekommen und halb Kartoffelsalat. War etwas gewöhnungsbedürftig für mich, habe es dann probiert. Ich mag dann doch lieber entweder das eine oder das andere.
Ja, das sehe ich aber ganz genauso. Mhm. Also da, das ist ja fast wie wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja. Also dieses Schnitzel in Franken, muss man schon fast sagen, Schnitzel mit Kartoffelsalat und dann einen fränkischen Kartoffelsalat ohne Mayonnaise und so Zeugs, also so einen klassischen Kartoffelsalat. Und da erkennt man dann auch die Lokale, wie sie fränkisch geprägt sind, weil da schmeckt tatsächlich jeder Kartoffelsalat, wenn er denn frisch gemacht ist, in jedem Lokal anders. Das ist doch die Kulinarik, die wir in Franken haben und die wir auch tatsächlich unterstützen wollen sollen. Und ich liebe das.
Diana Burkel und du, 15 Jahre und 10 Jahre dabei bei Wir in Bayern, seid ihr tatsächlich auch so ein bisschen die Markenbotschafter von Franken küchentechnisch in dieser Sendung und die anderen Köche kochen eben aus den anderen Regionen oder seid ihr als Franken auch flexibel genug zu sagen, wir kochen jetzt mal was typisch Voralpenländisches oder was aus dem Allgäu?
Ja, also das sind jetzt ganz, ganz viele Antworten auf deine Frage eigentlich. Erstens, ja, natürlich sind wir die Frankenbotschafter aus dem Grund schon, wie du wahrscheinlich meiner Sprache entnehmen kannst, wir sind die Einzigen, die Fränkisch sprechen können.
Und dürfen.
Und wir können es ja auch gar nicht verheimlichen. Also wir können jetzt ja nicht sagen, wir sind keine Franken. Und es ist schon so, die Diana und ich würde schon sagen, wir sind aufgrund unserer Herkunft regional auch ein bisschen verwurzelt mit der fränkischen Küche, und das versuchen wir auch zu zeigen. Aber auf der anderen Seite ist es so, wir sind ja auch als Köche offen, und da würde ich schon sagen, wir sind auch weltoffen und können auch mal asiatisch machen wie in Bayern-Format.
Gerade hat man es von den Semmelknödeln, und können wir natürlich gleich mal zum Anlass nehmen, ein bisschen fränkische Wortkunde zu betreiben, lieber Wolfgang Link. Hützelig, das ist so ein bisschen in Richtung Mainfranken gedacht, jetzt sprachlich, aber vermutlich kannst du auch was damit anfangen. Hützel?
Genau, ja. Also hützelig tatsächlich ist es nicht unser Sprachgebrauch, aber hutzeln, wenn ich es herleiten müsste, würde ich fast von verhutzeln sprechen. Wir würden da fast sagen, wenn was verhutzelt ist, ist es schon nahe des Ende des Lebenszyklus eines Lebensmittels. Oder wenn man es dann weiterdenkt, geht es wahrscheinlich in Richtung dörren,
ja.
Trocknen.
Genau. Also hützelig, Dörrbirnen in der Regel, eine sehr alte, traditionsreiche Technik, vor allem in Unterfranken. Und Hutzeln, das sind die Dörrbirnen. Was kann man aus einer verdorrten Birne machen? Nein, aus einer gedörrten Birne, so.
Verdorrt.
Die ist noch nicht verdorrt.
Ja, genau.
Da müsste man sie wegschmeißen.
So ist es. Also dann wäre sie wieder verhutzelt, würden wir sagen.
Genau,
ja. Zu entputzelt. Aber bei gedörrten Obst, das sind ja wirklich ganz tolle Sachen. Also die passen überall rein. Also viele denken, gedörrtes Obst passt nur in ein Müsli oder in einen Joghurt. Mhm. Aber was ich total klasse finde, wenn man Wildgerichte hat, und man möchte der Soße, der dunklen Soße, kannst du vielleicht vorstellen, wenn die so richtig schön glänzt, diese dunkle Soße, und wenn du der besondere Note geben magst und in dem Fall diese gedörrten Birnen hättest, dann schneidest du die ganz klein und gibst die mit Zwiebeln noch in die Soße rein. Am besten macht man es umgekehrt. Man macht Zwiebeln, schneidet man klein und röstet die ein bisschen mit dem gedörrten Obst an, gießt die dann mit der Schü, also in dem Fall der Soße des Wildgerichtes, auf und lässt es ein kleines bisschen einkochen. Das gibt eine wahnsinnsklasse Note, kann ich dir sagen.
Das gibt so einen Schlonz. Würde ich es jetzt mal als Laie bezeichnen. Also das Dörrobst muss ja dann auch ein bisschen was abgeben von der konzentrierten Frucht.
Das geht relativ zügig. Das denkt man mir nicht, aber das geht relativ zügig. Und je nachdem, wie lang, dass du es vorbereitest, deswegen würde ich es eben nicht lange vorbereiten. Wenn du es ganz klein schneidest, dann hast du auch noch ein bisschen so diesen Dörrobst-Crunch im Mund in der Soße. Du musst dir mal vorstellen, diese Textur im Mund, also ein leckeres Fleisch, das rosa gebraten ist, und dann gibst du diese Soße oben drüber und du schneidest mit einem Messer das an und dann nimmst noch einen fränkischen Knödel dazu. Und dann ist es doch eine ganz leckere Kombination, um dieses Dörrobst haltbar gemacht zu haben und toll verwendet zu haben.
So eine richtige Geschmacksexplosion findet da in der Mundhöhle statt.
Genau, genau.
Aber apropos Dörren, das ist ja eine Form auch der Haltbarmachung letztendlich, Stück weit. Das ist ja durchaus in Mode gekommen jetzt so. Jetzt nicht nur, dass man sagt, man macht es haltbar, indem man es in den Tiefkühler schiebt und nächste Woche wieder auftaut, sondern es gibt ganz alte Techniken, die man aus Großmutters Küche jetzt wieder entdeckt, wie man Lebensmittel tatsächlich
machen kann. Eine der ältesten, die wahrscheinlich jeder auch im Kopf hat, das ist wahrscheinlich Sauerkraut. Sauerkraut ist ja nichts anderes wie Kraut, das man zu der Jahreszeit jetzt dann im Spätsommer erntet. Und dann versucht, lange haltbar zu machen, Sauerkraut. Wenn man jetzt weitergeht, was ist das für ein Prozess? Das ist das Fermentieren. Und das Fermentieren kann man tatsächlich mit ganz vielen Sachen machen. Also man kann sogar Fisch fermentieren. Jetzt ist es dann so, wenn der dann so richtig lang fermentiert und man macht das Glas auf oder in dem Fall dann eine Dose, ja, dann wird es natürlich sportlich, also vor allem vom Geruch her. Ne?
Ja, also aber dann lieber räuchern, oder?
Fisch. Dann lieber räuchern, genau. Also diese ganzen Methoden, um Lebensmittel haltbar zu machen, sind ja einfach dem geschuldet, weil man möglichst Food No Waste machen möchte. Also man möchte am liebsten kein Essen wegschmeißen. Das ist ja nichts mehr wie ehrenhaft, weil ich das finde das einfach wahnsinnig toll, wenn jemand sich Gedanken macht, wie kann er Lebensmittel, und in dem Fall kennt ja jeder die Rettertüten und so weiter, was kann er mit dem anfangen? Also er kauft es nicht nur und brät es dann an in einem tollen Öl, aber er kann es doch auch noch anderweitig verwenden. nicht nur trocknen, wie wir gerade schon beim Obst gehabt haben, aber man kann es doch tatsächlich auch mal fermentieren. Also richtig einkochen, mit Säure einreduzieren. Was auch so eine tolle Variante ist, ist pickeln. Also alles einlegen in Gläsern. Mhm. Ob das Zwiebeln sind. Also jetzt wird ja alles so langsam nach und nach alles reif und kennt auch jeder. Wann ist was reif? Alles auf einmal.
Genau, es wird zu viel. Ja.
Zu viel. Meine Mutter macht es immer gerne. Die lässt sich von der Nachbarin die Tomatenpflanzen geben, aber nicht eine, sondern 5 oder 6. Und was passiert dann? Ja, toll, sind dann 400 Tomaten reif. Und was mache ich damit? Dann verteilt sie es überall.
Genau.
Und auch bei denen, wie bei uns in der Familie, sind dann trotzdem noch ganz viele Tomaten übrig.
Später geht es mit Zwetschgen weiter, die eimerweise verteilt werden bei einer guten Ernte. Das heißt, Tomaten, was macht man tatsächlich, um Tomaten haltbar zu machen?
Ja, ich lieb's, Tomatensoße einzumachen. Mhm. Also Tomatensoße einmachen heißt für mich, Tomatensoße vorkochen, in Gläser abfüllen oder in Flaschen. Und die dann im Kühlschrank zu lagern, da kann man es zumindest mal ein paar Monate länger rausziehen. Was man mit Tomaten tatsächlich ganz einfach machen kann, man kann sie einfach einfrieren.
Tatsächlich, ganz so wie
banal.
Sie sind.
So wie sie sind,
ja. Und wenn sie dann auftauen, ist es nicht irgendwie Matsch?
Doch, also ich kann die natürlich nicht mehr herkömmlich auf dem Tomatenbrot, wie es wahrscheinlich jetzt du im Kopf hast, essen. Also das wird natürlich nichts mehr. Aber was man machen kann, man kann eine Tomate zum Beispiel über Spaghetti fein reiben drüber, so wie ein Parmesan, wenn das tiefgekühlt ist.
Okay.
Und ich sagte, das ist was ganz Herrliches.
Das ist so eine richtige Tomatenessenz dann wahrscheinlich.
Ja, ja, genau.
Geschmackstechnisch. Und wie viel bleibt tatsächlich, weil wir es gerade hatten, an Essensresten übrig beim Kochen im Fernsehen? Also da wird doch nicht bis zum letzten Brösel alles gegessen oder kommen dann die Kameraleute nach der Sendung und die Tontechniker.
Siehst du es? Du hast dich jetzt schon im Gedanken im Studio gehabt. Genau so ist es nämlich.
Tatsächlich.
Also es ist so, viele Zuschauer sagen uns ja, Mensch, was passiert denn mit dem Essen? Und tatsächlich kann ich jedem versichern, da bleibt nichts, aber auch gar nichts übrig, weil es dann so ist, dass hinter der Kamera ja nicht nur eine Person, sondern ganz viele sind. Also da kommen auch die Leute, die Maske machen, schauen dann vorbei und kriegen ein kleines Probierchen. Die Leute aus der Technik, die Kameramänner und Kameraleute, Kamerafrauen,
ja,
kommen da alle und probieren dann nochmal. Und das ist auch wohl wissend so gesteuert. Hat natürlich auch den Hintergrund, man denkt ja immer, vielleicht kriegt man dann da das ehrliche Feedback.
Genau, weil vor der Kamera muss ja der Moderator heucheln. Naja, muss er eigentlich nicht. Aber aus Höflichkeit sagt man, schmeckt interessant. Oder naja, interessant ist dann auch schon wieder schlecht. Wenn man sagt, es schmeckt interessant, glaube ich, ist es Todesurteil, oder?
Das habe ich so noch nicht erlebt, Tom. Ja. Also es ist schon so, dass ich glaube, weil wir ja Live-Fernsehen sind. Und ich glaube, die erste Reaktion, so richtig kannst du sie nicht verstecken. Und ich habe es Gott sei Dank auch noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, also ich hatte einmal einen Studiogast, der hat so gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber an die Aussage kann ich mich noch erinnern, das ist nicht so mein Ding. Also das war
auch ehrlich.
Ja genau, einer in 10 Jahren, also das ist eine ganz gute Quote.
Ja.
Und es ist anscheinend schon so, es schmeckt tatsächlich. Ja, wir versuchen natürlich, wie man ja auch dem Live-Fernsehen entnehmen kann, wir versuchen da schon auch ein bisschen Mainstream zu kochen, sodass es nicht ganz extreme Ausuferungen gibt. Also wenn wir mit Knoblauch kochen, dann ist es halt schon dabei. Aber ist es nicht so, dass du anschließend dann 4 Wochen lang einen Knoblauchgeschmack im Mund hast? Also schon ein bisschen Mainstream schon auch.
Und das andere sind dann oft Zutaten, kenne ich aus anderen Kochsendungen in anderen Fernsehsendern, wo man nicht einmal die Zutaten aussprechen kann. So exotisch sind die. Man fragt sich dann, wo kriege ich die eigentlich her?
Ja,
außer in irgendwelchen Spezialitätenladen in Köln oder Berlin, wo ich extra hinfahren muss. Oder ich muss es übers Internet bestellen. Mhm. Also ihr kocht eher so, dass man im Gemüseladen
genau,
um die Ecke das alles bekommt.
Ganz genau. Also die Diana ist heute unterwegs für unsere Sendung heute, weil ich ja hier bei dir dankenderweise zu Gast sein darf.
Wir danken.
Und kauft ein und ist jetzt gerade noch am Markt gewesen und hat das frische Gemüse eingekauft. Und so versuchen wir das tatsächlich auch zu handhaben, dass wir nichts Exotisches so einkaufen. Erstens, dass es schon viele, viele tausend Kilometer auf dem Buckel hat und zum anderen, dass es auch regional besorgt werden kann.
Und heute quasi für euch schon ein bisschen die Premiere, dass ihr gemeinsam am Herd steht. Das ist sonst nicht der Fall.
Das gibt's also meines Wissens hat es das noch nicht gegeben, dass zwei Köche auf einmal zusammen ein Gericht kreiert und gekocht haben. Das machen wir heute Nachmittag, 16.15 Uhr bei Wir in Bayern. Und ich bin zuversichtlich, wir sind Köche, wir passen gut zueinander, die Diana und ich, wir harmonieren hervorragend. Das macht wirklich Spaß mit ihr und sie ist lustig. Ich schätze das auch für mich so ein.
Absolut, klar.
Und
ihr seid lustig, ihr seid schlagfertig, aber ihr seid natürlich auch gewöhnt, alleine zu kochen oder zumindest, sagen wir mal, der Chef in der Küche zu sein. Ist ja, man kennt es ja auch von zu Hause, man sagt, man kocht mit der Frau, mit der man sich sonst blendend versteht, sie abgöttisch liebt, aber in der Küche, wenn sie nebendran irgendwas anderes macht, parallel, dann sagt man, nein, das muss schneller sein oder braucht er dieses und dann sagt man doch lieber, ja, mach die Zwiebeln vorher und dann bitte verlass die Küche, weil ab jetzt koche ich oder eben andersrum.
Ja, Tom, genau kann ich es da noch nicht sagen, ob das so ist.
Spannend, Leute.
Aber ich kann nur jedem raten, zuzugucken. Es wird auf jeden Fall eine tolle Sendung, da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und es ist auch eine ganz große Ehre für uns, dass wir da in dem Format bei Wir in Bayern dieses Jubiläum so feiern dürfen. Das ist wirklich für uns auch wirklich ein Herzensprojekt gewesen über die ganze Zeit, über die ganzen Wochen. Wir haben ja viele auch Social Media Beiträge gemacht und die ganze Woche kamen schon Beiträge. Es kam auch am Mittwoch so eine kleine Homestory von uns mit unserer Familie und wir haben ein bisschen das fränkische Seenland gezeigt. Also
darüber werden wir noch sprechen, auch hier bei uns.
Ja, schön. Und das war eine tolle Wegstrecke bis dahin und findet heute ein großes Finale mit dem Zusammenkochen. Also wir hören deswegen nicht auf und erwarten natürlich, dass wir die nächsten 10 und 15 Jahre weiter bei Wir in Bayern kochen können.
Das würden wir uns zumindest wünschen.
Genau, wir auch. Und aber für die Jubiläumswochen war es eine ganz schöne sehr schönes Ende oder Finale, wenn man so sagen will, heute.
Und auch was Besonderes in dieser Jubiläumswoche, seid auch ihr mal bekocht worden.
Genau, ja, tatsächlich. Am Montag dürften wir das erste Mal als Studiogäste, also so wie Studiogäste in der Sendung normalerweise
Rollentausch,
das war auch spannend. Ja, wir haben ein bisschen erzählt von den Pleiten, Pech und Pannen, die sie auch mal geben kann.
Absolut, da bin ich auch sehr gespannt.
Ja, da werde ich bestimmt später noch was dazu erzählen können. Die ein oder andere lustige Geschichte ist auf jeden Fall passiert. Und der Josef Hattl hat uns bekocht, einer der Kollegen bei Wir in Bayern, hat uns fürstlich bekocht. Also das war ein rundum tolle Erlebnis da.
Aber wir haben vorhin über den Beginn deiner Ehe gesprochen und den Leistungsdruck damals, den vielleicht deine Frau verspürt hat. Hat der Kollege jetzt auch sich besonders ins Zeug gelegt am Montag, weil er gedacht hat, da sitzen jetzt echt zwei gestandene Profis und ich muss denen jetzt was Außergewöhnliches kochen?
Ja, also ich glaube so richtig, also er hat ein wahnsinniges Gericht abgeliefert. Er hat einen Felchen hat er wie Matthias verarbeitet und hat da gepickelte Gemüse dabei gehabt und so grüne Soße. Also es war extremst lecker, ganz ohne Frage. Und aber so richtig aufgeregt ist, er kennt es ja auch, er ist jetzt auch schon seit fast 2 Jahren dabei, er kennt es ja auch. Natürlich ist es anders, wenn man für Kollegen kocht, aber so richtig aufgeregt glaube ich nicht, aber das Ergebnis war grandios.
Aber dieses Lampenfieber, das erzählen uns ja oft auch zum Beispiel Schauspieler, wenn sie hier sind, sagen ja, viel ist Routine und wenn jemand 40 Jahre auf der Bühne steht, dann weiß er, was er macht. Trotzdem ist ein bisschen Lampenfieber gut, weil es schützt vor Fehlern. Also einfach so vor routinierten Sachen, die man halt so irgendwie hinschludert. Und das Lampenfieber sorgt dafür, dass genug Adrenalin da ist, zu sagen, das, was ich jetzt mache, ist jetzt ernst. Also jetzt ist Rotlicht, jetzt schaut jemand zu, das ist kein Spaß, sondern ich muss mir jetzt Mühe geben.
Genau, also das ist, würde ich sagen, in einer Live-Sendung natürlich noch mal mehr gegeben. Und tatsächlich ist es so an den ersten Sendungen, da war ich echt aufgeregt, das muss man einfach sagen. Also man weiß ja, dass man vor vielen 100.000 Zuschauern kocht. Das kann man einfach nicht wegblenden und du kannst nicht einfach sagen, joch, ja, jetzt schaue ich da in ein rotes Licht. Aber so im Großen und Ganzen ist bei mir jetzt auch noch eine gewisse Anspannung. Natürlich, wie du sagst, Grundroutine für verschiedene Sachen, ja. Also wenn ich in die Maske gehe, das ist jetzt nicht mehr ganz so spannend. Aber tatsächlich, wenn die Redaktion aufs Ohr sagt, so, jetzt sind wir in 10, 9, 8 sind wir auf Sendung. Man stellt sich anders hin, man wird nochmal, geht nochmal in sich, was man letzten Endes für Themen gerade vor sich hat. Und gewisses Lampenfieber wird immer da sein, glaube ich.
Schön, dass wir uns nicht krampfhaft hinstellen müssen. Hier im Radiostudio bei BR Heimat können wir uns gemütlich zurücklehnen. Aber gut wäre, wenn man sich zwischendurch schon ein bisschen bewegt über den Gesundheitsaspekt der bayerischen Küche, über seine kulinarischen Erinnerungen an seine Kindheit und vor allem über seine Heimat. Westmittelfranken, das fränkische Seenland, alles, was da so zu erleben ist, werden wir noch sprechen. Heute mit meinem Gast, mit Wolfgang Link. Er ist Fernsehkoch im BR Fernsehen und feiert 10-jähriges Jubiläum bei der Sendung Wir in Bayern, werktäglich immer am Nachmittag hier bei uns im BR Fernsehen. Ja, er steht am Herd und macht dort sein Ding, Wolfgang Link, und kennt vermutlich den Schulchor der Volksschule Neuendettelsau aus eigenem Erleben. Bist du in Neuendettelsau zur Schule gegangen?
Nee, in dem Fall in Lichtenau, in Steinwurf, nee.
Okay, aber alles im Landkreis Ansbach, genau. Eine sehr interessante, wenn auch manchmal unterschätzte Region, aber genauso regional ist ja die Küche bei uns, sehr unterschiedlich, sehr vielfältig. Gibt es, Wolfgang, etwas, was du an der bayerischen Küche besonders schätzt?
Ja, liebst? Absolut. Ich würde sagen, die bayerische Küche ist extrem ehrlich, sie ist bodenständig, sie ist naturverbunden und jetzt kommt das Wichtigste, sie ist extremst lecker.
Und wie sie auch ausgewogen und gesund sein kann, auch darauf ist quasi Wert zu legen, wenn man heutzutage kocht. Darüber werden wir unter anderem sprechen in der zweiten Stunde. Habe die Ehre, da haben wir nochmal eine knappe Stunde Zeit für einen Blick hinter die Kulissen der Sendung Wir in Bayern. Vielleicht auch über einige Pleiten, Pech und Pannen und vielleicht auch über einige Kochmythen können wir noch sprechen und die ein bisschen entzaubern. Würde mich zumindest freuen, wenn Sie auch nach den 11 Uhr Nachrichten weiter mit dabei wären hier bei uns auf BR Heimat. Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Fiebig aus dem Studio Nürnberg heute am Freitagvormittag. Wolfgang Link ist zu Gast, Fernsehkoch aus Wir in Bayern im BR Fernsehen zum Finale der Jubiläumswoche. Gemeinsam kochen mit seiner Kollegin Diana Burkel, die gerade noch beim Einkaufen ist. Und heute um 4:15 werden wir mehr wissen. Vielleicht können wir aber auch schon ein bisschen was verraten hier bei uns bei Habe die Ehre, was die beiden Küchenmeister vorhaben heute. Seine Liebe zu Lebensmitteln jedenfalls hat Wolfgang Link schon während der Schulzeit entdeckt für sich und wie wir gerade gehört haben, die hat er verbracht in Lichtenau im Landkreis Ansbach. Er hat schon auf der BR-Radeltour gekocht, er hat bei der Kerwa im Park im Studio Nürnberg gekocht, seit 10 Jahren kocht er im Fernsehen bei Wir in Bayern im BR-Fernsehen unserer werktäglichen, nachmittäglichen Magazinsendung und es macht ihm Spaß und das Jubiläum wird gefeiert, aktuell Wolfgang mit einer Jubiläumswoche und da sind wir heute, ja, am Freitag, nicht nur beim letzten Schultag, sondern auch beim Finaltag von Diana Burkel und euch zumindest. Ihr seid quasi heute Wettstreit kann man nicht sagen, aber ihr werdet versuchen, was gemeinsam auf den Herd zu bringen.
Also Wettstreit stimmt auf keinen Fall, während dem Kochen zumindest nicht. Es ist heute auch noch Bayernglück tatsächlich, ein Teil der Wir in Bayern Sendung. Da müssen wir vielleicht ein bisschen, also da können wir die Zuschauer schon ein bisschen vorwarnen, beziehungsweise begeistern. Da müssen wir vielleicht auch ein bisschen betteln, aber während dem Kochen kann ich dir ganz sicher versichern, da wird es kein Battle, sondern wir versuchen gemeinsam zusammen das maximale Ergebnis rauszuholen. Und ein bisschen kann ich ja schon Vorgeschmack machen.
Genau, zumindest die Überschrift vielleicht schon mal verraten.
Wir machen Kalbsröllchen mit Tomatenkartoffelknödel, Spinat wird es dazugeben und Frühlingszwiebeln. Also eine extremst leckere Kombination und die Diana und ich, wir legen uns mächtig ins Zeug, dass es dann heute Nachmittag auch was Leckeres gibt.
Das klingt total super, wobei Spinat natürlich schon immer ein bisschen polarisiert. Also du hast selber Kinder, ich habe auch einen Sohn, 17, meiner war total aus der Art geschlagen, weil er mochte Spinat seit Babyalter, aber es gibt auch viele Kinder insbesondere, die über Spinat erstmal die Nase rümpfen.
Ja, ist bei uns im Haushalt tatsächlich nicht so. Mhm. Also Spinat mögen alle, sowohl in der, man kann schon auch sagen, in der klassischen Rahmspinat-Variante, aber was ich einfach gern mag, ist der junge Blattspinat. Wenn man den ein bisschen mit Knoblauch und Zwiebeln anbrät, da braucht man keine Sahne, sondern dann bekommt dieser Spinat auch nochmal ganz neue Textur, wenn er eben nicht so zermanscht ist, sondern wirklich als Blattspinat gebraten ist, das ist schon nochmal auch was Leckeres.
Wobei ich mir da immer ein bisschen schwer tue beim Einkaufen mit der Menge, weil ich habe mal einfach so 2 Handvoll gekauft, dachte, das wird reichen für 2, aber sobald der in der Pfanne ist, leider fällt der so zusammen, dass am Schluss denkt genau. man, wo ist der hin?
Ja, ja, also da, da gibt es eigentlich nicht die Größenordnung Handvoll, weil Handvoll ist ungefähr Teelöffel voll.
Mhm, genau, ja, so ungefähr sah es dann aus.
Also das heißt, man muss da schon in Tüten denken. Eine große Tüte reicht für zwei Personen. Ja, das okay. ist halt so, das Volumen des Spinats ist extrem groß.
Und wenn man ihn aber nicht der Hitze aussetzt, sondern quasi in der Salatschüssel serviert, er ist auch eine gute Alternative zum Rucola und zum Blattsalat.
Tom, wie wenn du das wissen würdest, vielleicht könnte es ja heute Nachmittag tatsächlich so eine Variante geben.
Sehr knackig zumindest, finde ich. Also man am Anfang fragt man sich, was ist das für ein Salat? Und dann erfährt man, es ist Spinat.
Das stimmt. Wichtig ist dabei aber, man muss einen jungen Spinat nehmen. Ja. Also wenn du die ganz großen Tüten nimmst, die ganz großen, etwas auch schon verhutzelten, also ein bisschen angekräuselte Blätter nimmst, das ist eher das Indiz dafür, dass er schon, also dass er zum Kochen geeignet ist. Mhm. Der ganz junge, den kann man sehr gut als Salat essen, da gebe ich dir völlig recht.
Und ist, glaube ich, mit Rucola auch so ähnlich. Wenn man den als jungen Salat isst, dann entfällt auch ein bisschen dieses Bitterliche, was
genau,
viele nicht mögen.
Ganz genau so ist es. Und das kann ich auch nicht wirklich weg. Also das bringt man auch nicht weg. Also wenn man mehr Zucker reintut oder irgend sowas, geht es auch nicht weg. Also dieser bittere Geschmack, der ist einfach ein Zeichen von Alter des Produkts in dem Fall.
Wie schnell wart ihr euch einig, die Diana und du, dass ihr genau das heute kochen möchtet?
Also das war keine große Diskussion, weil es ist in der Redaktion so, dass es immer Schwerpunkte gibt für einen Tag. Also wenn der Kollege schon vegetarisch kocht, dann war eigentlich nur erstmal die Aussage, wir brauchen irgendwas mit Fleisch, weil die Kollegen halt schon Fisch und vegetarisch gemacht haben in der Woche. Und deswegen haben wir nur 2 Sekunden gehirnt und dann war das eigentlich schon entstanden. Entstanden ist es tatsächlich auf der Fahrt zwischen unserer Heimat, also in dem Fall Neuendettelsau und bei der Diana in der Nähe von Spalt und nach München, weil wir am Montag zusammen gefahren sind in die Live-Sendung, wo wir Studiogäste waren.
Das heißt, ihr stammt aus Orten, die nicht weit weg voneinander liegen, jetzt rein geografisch. Ihr kanntet euch vorher aber nicht.
Nein, es ist ja so in der Sendung, wir Fernsehköche, wir sehen uns im Regelfall nicht. Wenn der eine Dienst hat, hat der andere wahrscheinlich nicht frei, aber er ist zumindest nicht, nicht auf
immer
der Sendung.
Immer alle 14 Tage.
Genau, im Regelfall alle 14 Tage. Kommt natürlich auch mal vor, dass wenn die Kollegen eben eingespannter sind, dass ein anderer Kollege oder innen einspringen muss oder kann. Und dann ist der Intervall ein anderer. Im Regelfall sagen wir immer so 2-mal im Monat im Regelfall. Und richtig, die Diana und ich, wir haben uns auf der BR Kerwer hier in Nürnberg das erste Mal kennengelernt. Da hatten wir die erste Bühnenaktion, wo wir die Zuschauer live begrüßt haben und dann dementsprechend auch Fotos und Unterhaltungen, ähnlich wie mit dir jetzt hier, nur dann eben live. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt und dann kam, ja, wie es halt der Teufel will, wenn man so schön sagt, dass wir uns auch tatsächlich privat begegnet sind in unserer Lieblingseisdiele, die auch nicht so weit weg ist. Also auch ganz witzig eigentlich.
Verrätst du, wo die ist?
Ich verrat's, die ist in Wernfels, aber Namen werde ich keinen nennen, aber das ist auch ganz einfach, weil da gibt's nur eine.
Absolut. Macht man eigentlich das, was der Laie denkt, dass es vielleicht im Geheimen abläuft, dass man sich gegenseitig auch besucht? Also geht man in das Restaurant des jeweiligen Kollegen und der Kollegin einfach mal auch als Gast, um das zu erleben? Oder sagt man da lieber, naja, das lasst man eben lieber bleiben, weil man würde dann vielleicht die Aufmerksamkeit zu sehr auf sich lenken oder er würde andere Gäste vernachlässigen, weil gerade Wolfgang Link heute zu Gast ist. Warst du schon mal bei Diana zum Beispiel im Wirtshaus in Nürnberg?
Nein, waren wir noch nicht, aber wir haben natürlich vereinbart, also nicht wegen dem tatsächlichen kulinarischen Hochgenuss, der wirklich im Wirtshaus herrscht, weil ich die Diana als absolute Fachfrau sehr, sehr schätze und weiß, dass die, was die abliefert, 100% ist. Nicht deswegen besuchen, sondern weil wir gesagt haben, wir würden uns gerne einfach mal auch hier besuchen und sie kommt sicherlich auch mal zu uns nach Hause, weil ich ja kein eigenes Restaurant habe, kommt sie bestimmt zu uns nach Hause und da ist es ein anderer Druck, ja, also eher der freundschaftliche Druck, dass man sagt, Mensch, jetzt hat man eine ganz angenehme Atmosphäre und begegnet sich da.
Aber apropos eigenes Restaurant oder eben nicht, es ist ja so, dass jeder von euch eigentlich einen Brotberuf hat, den er auch vor wir in Bayern schon ausgeübt hat. Wie kann man das eigentlich vereinbaren? Weil ich meine, inzwischen ist diese Fernsehtätigkeit ja auch ein Standbein auf der einen Seite, aber kostet natürlich auch Zeit. Genau. Ihr seid die Tage, wo ihr in München im Fernsehstudio seid, ja komplett absorbiert. Wer kümmert sich dann um euren normalen Beruf?
Ja, bei der Diana ist es ein bisschen anders. Sie hat ja auch ein großes Team um sich rum. Also ich habe auch ein großes Team um mich rum, aber bei mir ist es ja der Schwerpunkt. Ich bin ja in einer Betriebsgastronomie als Leiter zuständig und ich bin dann Vormittag tatsächlich im Büro und wenn dann Themen sind, bis Mittag und fahre dann Nachmittag los nach München. Mhm. Bei der Diana ist es ja so, an diesen Tagen ist sie letzten Endes losgelöst und frei an dem Tagen, muss halt dafür dann an anderen Tagen ein bisschen mehr organisieren und arbeiten.
Weil ich auch schon gehört habe von Sternenköchen, die irgendwie dauernd im Fernsehen rumspringen und dann, wenn man zu ihnen essen geht in ihr eigenes Restaurant, sind die Gäste ganz enttäuscht, weil der Meister ist mal wieder irgendwo bei Dreharbeiten und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man von ihm persönlich bekocht wird, was ja viele möchten, wenn sie da schon Geld ausgeben und Zeit investieren.
Das ist richtig, aber letzten Endes gibt es auch die Person, also auch wir Fernsehköche gibt es nur einmal und wir können uns halt nur einmal vergeben, ja. Und ich habe halt einen tollen Arbeitgeber gefunden, der mir den Freiraum lässt, mich auch hier in die Richtung zu entfalten. Und ich glaube, letzten Endes haben ja mehrere Leute was davon. Also natürlich auch ich, aber in Summe durch diese offene Gestaltung eines Arbeitsalltags bekommt man auch einen anderen Horizont für seine eigentliche Tätigkeit. Ich glaube schon, dass das sich für beide Seiten auszahlt.
Und das Ganze ist eine Großküche, eine Großkantine, in der du tätig bist. Das ist ein großer Betrieb, ein Automobilzulieferer mit, ich glaube, 800 Mitarbeitern, sowas. Das heißt, du kochst jeden Tag für sehr, sehr viele oder lässt kochen für sehr, sehr viele Menschen. Das ist schon eine ganz andere Art auch des Kochens, oder? Diese Masse.
Natürlich. Wichtig ist einfach, dass die Ausrichtung die richtige ist. Und ich hatte es ja gerade schon betont, ich habe einen tollen Arbeitgeber, der auch dem Wohl des Mitarbeiters ganz viel am Herzen liegt und da ist es ganz essentiell, dass auch eine Mitarbeiterverpflegung Möglichkeiten bietet und das tun wir. Wir arbeiten mit frischem Gemüse, das heißt, wir versuchen natürlich nicht nur Convenience einzusetzen, sondern tatsächlich auch auf frische und auf Komponentenwahlen Wert zu legen, sodass der Kunde, also in dem Fall der Gast, auch wirklich entscheiden kann, ob er eine gesunde Ernährung möchte. Wir sind auch da nicht weit weg wie einer der größten Automobilhersteller, der eine Currywurst anbietet.
VW war das, genau.
Danke. Also. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht sagen, aber es weiß wahrscheinlich jeder. VW
inzwischen,
war das.
Inzwischen ist es in der Welt, genau.
Genau.
Das heißt, Currywurst gibt es auch bei euch?
Gibt es bei uns auch. Ja. Und ich würde sagen, unsere ist die leckerste. Aber gut.
Aber um sie dann einigermaßen verträglich und gesund zu machen, was sie ja von ihrem eigentlichen Herkommen jetzt nicht wirklich ist, was sollte man dann zur Currywurst zumindest dazu essen?
Okay,
jetzt oder an dem Tag lassen wir es einfach wirklich sein.
Und, ja, genau. Also ich würde jetzt einfach sagen, jetzt genießen wir einfach diesen Tag Currywurst mit Pommes und versuchen am nächsten Tag eben keine Currywurst mit Pommes zu essen. Bieten wir sowieso nicht zwei Tage nacheinander an und wahrscheinlich auch die anderen Kollegen nicht. Und würde dann einfach sagen, ich wähle dann eher die anderen frische Komponente, mal einen schönen Salat, den wir anbieten oder eher in die Richtung, was mein Favorit ist, ja eher kohlenhydratarm sich zu ernähren. Das ist auch was eigentlich mein Ursprung Orientierung der Ernährung herkommt. Ich selber bin jetzt auch nicht gartenschlank, das weiß ich. Weiß aber, wenn man tatsächlich so ernährt, dann weiß ich, dass man das wirklich auch absolut hinbekommen kann. Und das ist eine der wenigen Ernährungsformen, die ich glaube, die man auch wirklich langfristig durchhalten kann. Und man muss es einfach dann über die Woche halt auch sehen. Also das ist ja nicht immer nur so, heute esse ich eine Tafel Schokolade. Wenn ich das unbedingt machen muss oder ein Stückle Schokolade, dann muss ich halt einfach darauf achten, dass ich morgen nicht wieder das Gleiche tue, sondern eine gewisse Balance und eine gewisse Ausgewogenheit finde. Und das versuche ich auch im Alltag einzubinden, den Kunden eben nicht vorzuschreiben, was sie essen sollen, sondern einfach auch das Angebot und die Möglichkeit der Erfahrung oder des Austausches zu bekommen, dass sie sich anders ernähren könnten.
Und dann kommt ja schließlich noch was dazu, was ihr Köche ja nicht wirklich in der Hand habt, nämlich, dass man sich auch bewegt. Also bei vielen Menschen ist es ja nicht nur die Ernährung, sondern oft auch die mangelnde Bewegung.
Ja, genau. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das gehört halt auch dazu. Also das Leben endet halt nicht nur mit Essen, sondern das Leben findet den ganzen Tag statt. Und da gehört halt auch ein Stück weit Bewegung dazu. Das sehe ich genauso, Tom.
Du hast vorhin den Begriff Convenience Food oder Convenience Produkt verwendet. Das sind so halbfertige Dinge, soweit ich das weiß, die es den Köchen manchmal auch etwas einfacher machen sollen, vielleicht auch in der Masse der Herstellung. Oft ist es ja aber auch eine Preisfrage. Ich habe mal mit einem Krankenhauskoch gesprochen, der mir gesagt hat, naja, pro Tag, pro Patient stehen ihm nicht mal 5 Euro Budget zur Verfügung. Wie kann er da von vorn bis hinten frische, qualitätvolle Ware verwenden und nicht irgendwelche eben solche Convenience Produkte einsetzen?
Genau. Also da ist halt die Problematik schon mit der Vorgabe gegeben, ja. Also, und dass da Kollegen auf irgendwelche komischen Ideen kommen, das ist auch völlig klar. Da kann ich natürlich jetzt schwer dazu was sagen, was jetzt irgendwie das Ganze sagt, ach nee, mach doch das so und so. Diese eierlegende Wollmilchsau, die hat keiner erfunden und die gibt's einfach auch nicht. Sondern da muss man auch vernünftig sehen und muss da auch die Schuld dahin geben, wo diese Gelder in der Summe vergeben werden. Und man braucht sich dann hinterher natürlich auch nicht wundern, wenn das Ergebnis ist. Ja, das ist leider so.
Und dieser gleiche Krankenhauskoch hat mir dann gesagt, naja, wenn wenig Geld zur Verfügung steht, dann eben auch weniger Fleisch. Ja. Weil das ist eigentlich teurer und schon wird es automatisch letztendlich gesünder.
Genau, das wäre der positive Effekt, ohne Frage. Ja, ich meine, wahrscheinlich ist es schon richtig, was uns die Wissenschaft da sagt. Ein bisschen weniger Fleischgenuss tut uns allen gut. Ich versuche es auch und bei uns im Sendeformat wie in Bayern ist es ja schon vorgegeben. Also insofern, wir versuchen die ganze Woche durchgehend alles abwechslungsreich zu gestalten. Also es gibt Fisch, es gibt vegetarisch, es gibt natürlich auch, es wird auch gebacken in dem Sendeformat und es gibt auch mal Fleisch.
Blauen Zipfeln, habt ihr die schon mal gekocht bei Wir in Bayern, Wolfgang?
Ja,
tatsächlich.
Blaue Zipfel, jetzt ist es ja so, dass die saure Bratwurst, würden wir Franken sagen, also es ist kein sauren Zipfel, sondern eine saure Bratwurst, die schmeckt überall anders. Warum ist es so? Weil die Bratwurst, also das, was da drinnen liegt in dem sauren Essig, Süß, Lorbeer, Wacholderbeeren, Nelken und so weiter und Zwiebeln logischerweise.
Zwiebeln ganz viel, ja.
Weil die Bratwurst ist ja in jeder Region unterschiedlich. In Franken oder in dem Fall in Mittelfranken, wo ich herkomme, da wenn du von Ort zu Ort gehst, hast du unterschiedliche fränkische Bratwürste, was es ungemein attraktiv macht, diese sauren Zipfel mal da und mal dort zu essen, weil einfach die Bratwurst da in, wie gesagt, ich hatte es ja gerade schon gesagt und was wahrscheinlich alle Zuhörer zu Hause jetzt gerade auch mitfühlen können, stimmt, wenn ich um die Ecke gehe auf Wolframs Eschenbach, auf Gunzenhausen oder noch ein Stückchen weiter, da schmeckt sie überall anders. Und das ist die Besonderheit, die die Bratwurst in der Region ausmacht.
Ich habe ja auch die Ansbacher neu kennenlernen dürfen, als Oberfranke, der eher ganz feine Bratwurst aus Bayreuth zum Beispiel gewöhnt ist, wo man fast schon sagt, das muss Kalbsbrät sein, so fein gekuttert ist es, ist so die westmittelfränkische, vor allem die Ansbacher Bratwurst, schon ein rechter grobes Ding.
Genau, die ist grob, majoranlastig und sehr würzig. Und auch von der Größe kann sich ja vielleicht jeder vorstellen, die Nürnberger Bratwurst ist die kleine, die ist meilenweit davon entfernt. Eine Ansbacher Bratwurst hat eine ordentliche Größe. Und wenn man eine in die Semmel reinpackt, dann hat man auch schon eine Portion. Hingegen von den Nürnberger braucht man ja 8 Stück in theoretisch.
Um
eine Semmel voll zu machen.
Und in Ansbach, da reicht es, wenn man eine einzige hat, die knickt, dann hat man ja 2 im Weckler.
Genau.
Genau. Und da ist ganz wichtig jetzt, um auf die blauen Zipfel nochmal oder die sauren Bratwurst zurückzukommen, dass die eben da nicht kochen in diesem Sud, sondern maximal so vor sich hin
simmern. Ja, genau. Also kurz bevor der Sprudelvorgang des Wassers, in dem Fall den Essigsud geht, legt man die Wurst rein und lässt sie einfach ziehen. Am besten unter den Zwiebeln. Also nicht überhalb von den Zwiebeln, sondern unterhalb von den Zwiebeln, sodass die ganze Wurst bedeckt ist.
Und wenn man sie dann doch grillt, wir haben ja Grillsaison inzwischen in Bayern, obwohl das Wetter immer noch nicht danach ist, also wenn man sie in der Pfanne macht oder so, habe ich auch gelernt, ich bin so ein Bratwurstesser, wo halt Senf dazugehört. Bei manchen ist es der Meerrettich, aber gerade so im Mittelfranken sagen viele Leute, na gar nichts kommt dazu.
Ja,
warum? Kein Senf, bloß kein Senf.
Ja, warum ist das so? Weil die Wurst so lecker ist. Ganz einfach.
Genau.
Und da brauche ich keinen Senf und kein, womöglich noch im schlechtesten Fall der Ketchup. Ich kann die Meerrettich-Variante aber schon verstehen, weil diese Variante Bratwurst, Sauerkraut, ein frisches, gebackenes Brot und Meerrettich dazu, das finde ich schon irgendwie lecker. Also das kann ich nicht verhehlen. Das ist schon was, wo ich da auch an Meerrettich dazu esse.
Schön, dass du aus einer solchen Genießerregion kommen kannst, aufgewachsen. Wo hast du das erste Mal in Franken in Kochtöpfe reingeschaut? Wir haben vorhin gesagt, während deiner Schulzeit hast du zumindest gelernt, mit Lebensmitteln umzugehen, sie zu schätzen. Lag es in der Familie, hat die Oma gekocht, die Eltern?
Genau. Ich hatte ganz am Anfang der Sendung hatte ich mal kurz so anläuten lassen, meine Oma war so eine kleine Richtungsweise. Und das ist auch so, diese Bodenständigkeit, diese Ehrlichkeit und diese naturverbundene, leckere Küche, die kam tatsächlich von meiner Oma. Und wenn du dir, so wie ich heute noch auf dem Gaumen habe, kannst du dir und unsere Zuhörer bestimmt vorstellen, wie das ist, wenn man an der Hauswand Tomaten anpflanzt und die warm isst und die Oma nebenbei im Garten die Erdbeeren ein bisschen aufhäckelt, hat man früher gesagt, also ein bisschen die Erde auflockert und ich als kleiner Bub dann an der Hauswand die warmen Tomaten gegessen habe zum Abendessen. Und ja, so bin ich aufgewachsen und das ist auch tatsächlich noch mein ja, irgendwie so in mir drin, dass ich sage, das ist meine Küche, bodenständig, ehrlich, eher auch einfach gehalten, aber trotzdem raffiniert, weil ich finde schon, dass es das Kochen auch ausmacht, dass man ein bisschen mit Raffinesse und Ideen rangeht und die bekommt man halt meistens nicht aus Omas Küche, sondern das ist entweder der eigene Esprit, den man dazu bringt oder wo man halt wie weit man seinen Horizont gestellt hat, ja.
Viele sagen ja auch, es ist eher gewöhnlich oder nichts Besonderes, aber die Oma hat auch aus Blumenkohl ganz leckere Speisen gemacht.
Genau so ist es, ja. Ich mache heute halt Blumenkohlreis mit meinen Kindern und mache da Curry und verschiedenste Gewürze dazu. Curry, Kurkuma, bisschen exotische Gewürze und dann passt es auch hervorragend dazu. Ist auch der Blumenkohl, ist ein bisschen anders, aber meine Oma hat ihn schön gebacken mit einem frischen Kartoffelpüree gemacht. Wenn ich von der Schule gekommen bin, ja, muss ich halt auch sagen, das ist halt schon auch lecker. Ne?
Und auch da kann man variieren oder modernisieren. Meine Eltern, da wurde der halt noch klassisch paniert mit Tartarsoße. Man kann aber auch schon bei der Panade drauf achten, dass es besonders, vielleicht auch nicht ganz so kalorienreich ist.
Genau, also kalorienreichen weiß ich nicht. Finde ich zum Beispiel eine wahnsinnig tolle Geschichte, wenn man eine Mandelpanade einführt. Ist ähnlich kalorienhaltig, aber weniger kohlenhydratlastig. Also was dem Organismus im Grunde genommen entspricht, dass man weniger Kohlenhydrate, also man hat dann nach dem Essen auch so ein Suppenkoma, wenn man weniger Kohlenhydrate isst. Und wenn man das Ganze mit Mandeln oder mit Haselnüssen paniert, und wenn es nur ein Anteil ist, ist es schon mal besser wie nur die normale Semmelpanade.
Das ist der kulinarische Aspekt deiner Heimat im Westmittelfranken, das angrenzende Seenland, auch das Spalterland, wo es den guten Spalter Hopfen gibt, wo die Diana Burkel herkommt. Was macht diese Heimat so lebenswert für dich? Ist es die Landschaft, sind es die Menschen, sind es genau diese Genüsse?
Viele Leute sagen ja, die Franken sind eher so wegen so, wir sagen Muffel, ein bisschen so unnahbar. Ich finde es gar nicht. Ich finde überhaupt gar nicht, dass wir das sind.
Fast nach den Franken spricht auch dagegen, dass wir zum Lachen in den Keller gehen, das
stimmt ja auch nicht. Ja, da hast du recht. Also ich mag das tatsächlich schon, diese ländliche Struktur, das finde ich zum Beispiel total klasse, dass wir eine ländliche Struktur haben mit dem, was du gerade angesprochen hast, dieses fränkische Seenland, ist für mich echt so richtig schöner Urlaubsort geworden. Und man fühlt sich da, wenn man da mal bewusst ein bisschen eben geht, wenn nicht die ganzen Touristen da sind, und da gehe ich hin mit meiner Familie und wir machen da Picknick und das fühlt sich an wie Urlaub und das einfach nur mal an einem Freitagabend oder unter der Woche abends, das ist schon schön, ja, das finde ich besonders reizvoll an dieser Gegend. Hm.
Was nimmt der Fernsehkoch mit zum Picknicken? Das, was jeder andere auch mitnehmen würde? Oder gibt es da besondere Ideen?
Besondere Ideen gibt es nicht. Was tatsächlich so ist, ich versuche es schon eher schnell zu machen. Also wenn wir die Entscheidung treffen, wir wollen heute Picknick machen, dann wird es meistens eher eine spontane Entscheidung werden. Und da wird die Melone halt schnell aufgeschnitten. Und es wird vielleicht mal, wie ich gerade schon gesagt habe, vielleicht eine Brotstulle, also ein Brot oben und unten belegt, eingepackt und das war's dann, ja. Also es ist nicht so, dass wir das dann 4 Wochen vorher planen und sagen, jetzt gehen wir zum Picknick und es muss genau akribisch das geben, so ist es nicht.
Und vegetarisch oder vegan, ist das auch ein Thema? Gerade bei jungen Leuten hat man ja oft das Gefühl, dass die sehr viel bewusster vielleicht sich ernähren als jetzt noch, sagen wir mal, wir in den 80ern, muss ich einfach so gestehen.
Absolut. Also ich finde es auch eine ganz tolle Geschichte. Also vegan ist jetzt nicht wirklich mein Ding, da bin ich auch ganz ehrlich. Ja. Wir hatten vor kurzem Gäste, da waren Kinder dabei oder Jugendliche dabei, die haben vegan gegessen. Da haben wir aus roten Bohnen einen Burger gemacht. Und da musst du halt schon echt aufpassen, wo überall vegan das Zeichen drauf ist. Mhm. Also bei einem einfachen Burger oben und unten, also diese Buns, da sind auch nicht alle vegan, sondern da ist häufig halt irgendein Eiweiß oder ein tierisches Produkt verarbeitet. Man muss sich, wenn man sich vegan ernährt, extremst mit der Ernährung auseinandersetzen, damit man keine Mangelerscheinung hat. Gerade dieses Vitamin B12, das man ja supplementieren muss, also heißt zufügen muss.
Ein Vitamin,
ja. Ein Vitamin, das muss ich einfach zufügen, um dem Mangel nicht entgegenzulaufen. Und da muss ich einfach wirklich ganz viel Wissen haben, wenn ich das machen möchte.
Bei den Kohlenhydraten ist es ja auch ähnlich. Deswegen sagst du ja Low Carb, weil es gab auch mal die No Carb Idee.
Atkins.
Von Herrn Atkins, die zwar zu schnellen Erfolgen geführt hat im Abnehmbereich, aber die dann, wenn man es längere Zeit macht, eben auch solche Mangelerscheinungen.
Genau, aber bei einer moderaten kohlenhydratarmen Ernährung, da passiert sowas nicht, weil in jedem Gemüse oder Obst, in Beeren zum Beispiel, sind Restkohlenhydratbestandteile. Nur ist es halt so, wenn ich eine tiefreife Ananas habe, ist die zuckerhaltiger wie jetzt die Himbeere oder die Brombeere, die halt auch ein bisschen säuerlich im Mund ist. Das kann jeder auf seiner Zunge spüren, wo mehr Zucker oder weniger Zucker drin ist. Und bei den Kohlenhydraten im Alltag ist es einfach, glaube ich, sinnvoll, das ein bisschen zu reduzieren. Vielleicht überlegt man sich, ob man nicht die Weißbrot-Semmel mit Marmelade isst, sondern ob man dann nicht vielleicht hergeht und versucht, einen Fruchtaufstrich, den man vielleicht selber gemacht hat und nicht zuckerlastig machen, 1:1, wie eben die Marmeladen, die industriell gefertigt
sind. Die meisten sind zu süß, ne?
Die sind zu süß und irgendwann ist auch der Gaumen irgendwie so vorbelastet, sodass ich dann sage, okay, vielleicht versuche ich einfach mal die Alternative mit einem schönen Vollkornbrot, eine weniger zuckerlastige Brotaufstrich zu verwenden, um einfach dann den Gaumen auch ein bisschen und den Geist ein bisschen dran zu gewöhnen. Das heißt, summa summarum für mich, man muss nur eigentlich den Teller ein bisschen umstellen. Ja, also Schnitzel mit Pommes, ja, vielleicht, aber dann wäre es halt gut, wenn das Schnitzel kleiner wäre, Pommes kleiner und dafür großer Salat. Das ist so einfach die ganz einfache Regel. Versuchen, diese Kohlenhydratbomben, das ja auch ein Schnitzel ist, wenn es so stark paniert ist, einfach deutlich zu reduzieren und den anderen Anteil deutlich zu erhöhen.
War neulich in einem Landgasthof in Franken, da stand auf der Tafel unser Schlankmacher, Steak mit Salat.
Na toll.
Genau. Und Ende.
Ja, genau. Liebe ich übrigens auch. Also, kann ich mir gut vorstellen.
Sie hören Habe die Ehre, unseren Ratsch am Vormittag, heute mit Wolfgang Link, Fernsehkoch aus dem BR-Fernsehen aus Wir in Bayern. In der Jubiläumswoche am Finaltag, 10 Jahre Jubiläum wird gefeiert für dich, Wolfgang, 15 Jahre für Diana Burkel, die zweite fränkische Co-Köchin. Ihr werdet heute das erste Mal zusammen kochen. Dazu schon mal viel Glück und gutes Gelingen. Gibt es dann so einen speziellen Gruß. Bei den Schauspielern sagt man toi, toi, toi. Bei den Köchen.
Gutes Gelingen ist, glaube ich, ganz gut.
Gutes Gelingen. Wir schauen zurück auf den 15. April 2015.
Ja, mein Gott, die erste Live-Sendung von mir bei Wir in Bayern. Ich kann mich noch gut daran erinnern tatsächlich, weil darauf wirst du wahrscheinlich gleich die Frage stellen. Aber ja, kann ich vorwegnehmen, ja, ich kann mich noch daran erinnern, dieses Lampenfieber. Ich hatte damals die erste Sendung mit Dominik Pöll und hatte damals eine sehr prominente Dame, nämlich die Grit Böttcher, die wahrscheinlich jeder kennt.
Ja, große Schauspielerin.
Genau, ja. Und es war tatsächlich so, die Grit hat mir angesehen, dass ich extrem aufgeregt bin und hat mir hinter der Kamera Mut zugesprochen und hat gesagt, wenn du mal das 10 Jahre machst, dann verspürst du nicht mehr diese große Aufgeregtheit.
Und hat sie recht behalten?
Sie hat tatsächlich recht behalten. Aber nichtsdestotrotz, die erste Sendung bleibt einen, glaube ich, lange in Erinnerung, weil es ja doch was ganz was Neues ist.
Was hast du gekocht? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, ich hatte eine Hähnchenbrust mit einem Kohlrabi gemacht und hatte da Chili-Fäden. Also ich habe das ein bisschen pikant gemacht. Das hat optisch schon mal sehr gut ausgesehen, weil das war mir natürlich für die erste Sendung ganz wichtig, dass man auch ein Gericht präsentiert, was optisch auch wunderschön in der Kamera aussieht, was es getan hat und was dann auch ein bisschen einen Aha-Effekt gegeben hat.
Und Familie und Freunde saßen alle auch vor dem Fernseher, ganz gespannt?
Auf jeden Fall. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich dann heimgekommen bin, hat meine Frau mir berichtet, weil unsere Kleinen, ja okay, jetzt Großen, also 13 Jahre alt, die waren ja damals 3 Jahre alt und die haben damals vor dem Fernsehen tatsächlich geweint. Aber nicht, weil das Ergebnis so schlecht war, sondern eher, weil der Papa halt im Fernsehen war. Also ich war nicht präsent vor Ort, sondern ich war im Fernsehen.
In dieser Kiste drin.
Genau, und das war ihnen irgendwie nicht so richtig geheuer. Und das hat sich aber gelegt.
Diana Burkel hat sich innerlich immer vorbereitet und hat gesagt, auch in einem Interview mal, sie geht dann irgendwann auch gar nicht mehr aufs Klo, weil sie quasi verkabelt ist und so. Wie ist das Kochen im Fernsehen? Also wie unterscheidet sich das vom ganz normalen Kochen in der Küche, in der Großküche bei dir?
Naja, wenn man hinter den Kulissen kocht irgendwo, dann unterscheidet sich das sehr wohl. Wenn man aber irgendwo publik kocht, also das heißt, im Live-Studio oder auf einer Live-Bühne, zum Beispiel
Man ist das mal zu sehen, das ist der große Unterschied, oder? Der Koch selber an sich im Restaurant ist eigentlich fast unsichtbar.
Genau. Also das meine ich eben, also wir zum Beispiel auf der BR-Radeltour oder im Studio bei wir in Bayern, weil es da ja eine Live-Sendung ist, das unterscheidet sich schon ganz gewaltig. Mhm. Und da ist es halt so, alles was passiert, passiert. Ja, also deswegen Live-Sendung, weil es kann durchaus tatsächlich mal irgendwie was auch in die Hose gehen.
Okay, da sind wir bei der Abteilung Pleiten, Pech und Pannen. Das haben wir vorhin den Hörerinnen und Hörern versprochen.
Ach so, ja, stimmt.
Dass wir auch mal sagen können oder erzählen, was da so alles schief gehen kann.
Ja, also natürlich, also wir sind tatsächlich, weil man es nicht glauben mag, aber wir sind ja auch Menschen, also es kann tatsächlich auch was passieren und ich hatte es ja berichtet, es ist Live-Fernsehen und ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ich asiatische Frühlingsrollen aus Reispapier machen wollen. Und also nicht nur machen wollen, zum Finale war es dann auch okay, aber es wollte ich schon mal vorweggreifen, aber die Panne war, ich hatte diese Reispapierblätter, die muss man ein bisschen anfeuchten und hatte die zwischen Küchenpapier gelegt, um dann sie zu füllen. Und ich habe damals mit Andrea Lauterbach Dienst gehabt oder die Sendung gemacht und wollte so eine kleine Challenge machen. Und habe 2 so Stapel gemacht mit dem Reispapier und immer dazwischen so Küchenpapier. Und dann dann war es halt so, dass wir so eine kleine Challenge machen wollen. Wer macht die schöneren Rollen im Live-Fernsehen? Und ich wollte es dann natürlich ihr zeigen. Und was ist natürlich passiert? Das Reispapier ist an dem Küchenpapier hingeklebt. Mhm. Warum war das so? Weil die Studiolampen, die man ja nicht sieht, die sind so heiß und die haben das einfach angefeuchtet. Aber das Schöne war eigentlich die Andrea hat damals gesagt, als allererstes, aber Papier esse ich voll keins mit. Das war die erste Reaktion. Und dann haben wir es dann tatsächlich haben wir ein bisschen rumgefriemelt, wie man so schön sagt, und haben dann ein bisschen gebastelt. Und dann hat es schon funktioniert. Aber im ersten Moment habe ich dann schon mal innerlich ein bisschen mehr geschwitzt und die ein oder andere Schweißtröpfchen ist da schon gelaufen, weil das halt Live-Fernsehen ist. Und wenn da was passiert, wie ich gerade schon gesagt habe, dann passiert's. Aber wir sind halt doch auch nicht unfehlbar.
Genau. Apropos unfehlbar, in deinem Heimatort Neuendettelsau gab es ja auch eine Hostienbäckerei.
Das stimmt.
Von Tradition her, vielleicht hätten die sich dann ein bisschen was abschauen können, damit es eben nicht pappt. So eine Hostie ist ja auch ein sehr, sehr dünnes Gebäck,
genau,
auf das man aufpassen muss.
Pappt am Gaumen.
Genau. Man sieht auch immer bei euch, ihr habt so einen Mann im Ohr, so einen kleinen Ohrstöpsel.
Mhm, genau.
Das sind jetzt keine Stöpsel, damit man ungestört ist, sondern wer spricht da mit euch, während ihr da
kocht? Naja, die Redaktion, also es ist ja immer so nach Minuten aufgebaut, wenn ein Tagesgast zum Beispiel ein bisschen länger redet, dann ist es klar, dass irgendwo, weil die Sendung ja nur eine besondere Zeit hat, also die 75 Minuten Sendezeit, und die sind halt mal endlich. Und deswegen haben wir auf dem Ohr immer mal wieder die Zeit angesagt, oder wenn wir auch mal irgendwo im Bild sind, zu sagen, jetzt gehen wir ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links. Und das sind so, so Regieanweisungen, die wir da bekommen.
Und die können einem auch nicht irgendwie Ablenkung bringen oder aus dem Konzept bringen.
Doch, das gibt's schon, dass das, aber da macht schon ein bisschen die Routine aus. Also, dass man jetzt nicht, wenn der Regie aufs Ohr,
dass man erschrickt
und dann sofort zusammenzuckt und sagt, was ist denn das? Also, so ist es tatsächlich nicht, ja. Außerdem versucht die Regie das immer so behutsam einzubinden, dass man nicht gerade in einem Redefluss ist, um das zu unterbinden.
Was ihr versucht als Köche, und was auch meistens gelingt, ist, sehr viel Abwechslung in die Sendung zu bringen über das Kochen. Regional auf der einen Seite, aber auch saisonal. Das heißt, habt ihr überhaupt die Zeit, das vorher auszutesten, was ihr da kocht? Oder ist es auch so ein bisschen ein Blindflug manchmal? Wie sieht die Vorbereitung aus?
Also die Diana ist tatsächlich da auf Blindflug. Also das heißt, sie schreibt das Rezept runter und kocht es das erste Mal tatsächlich in der Live-Sendung. Mhm. Ist bei mir nur, würde ich sagen, 50%, weil ich brauche ein bisschen mehr Struktur. Also für mich muss das alles schon auch im Geiste mal vorgeplant sein. Ich versuche ein bisschen mehr vorzuplanen. Die Diana ist da... Außerdem ist er ja 15 Jahre schon dabei. Ich ja erst 10. Vielleicht, wenn ich im 15. Jahr bin, vielleicht klappt's dann auch so.
Genau, völlig ohne Test. Jetzt ist es ja so, du hast vorhin gesagt, ihr seid bodenständig, kommt auch aus einer Region, die so geprägt ist. Trotzdem, so ein gewisser Star-Faktor, Bekanntheit steigt natürlich, wenn man im Fernsehen oft präsent ist. Tust du da was dagegen, dass man da nicht so abhebt oder plötzlich sich wirklich so als Star-Koch fühlt?
Ach, da bin ich eher, glaube ich, zu geerdet dafür und wahrscheinlich auch schon fast zu alt dafür. wenn mich jemand anspricht, freue ich mich. Ich habe bisher noch keine negativen Erlebnisse gehabt, dass ich irgendwelche Stalker oder also das ist kein Aufruf.
Du kannst aber noch quasi ungestört einkaufen.
Genau. Gehen. Und in Neuendettelsau glaube ich einfach, da sind es die Leute einfach auch gewöhnt, dass man mich sieht in der
Früh. Und auch ein bisschen stolz drauf, dass ein Neuendettelsauer
ich glaube, im Fernsehen ist? Ich glaube ja. Also es hat mir so zwar noch niemand gesagt, aber ich gehe schon davon aus, dass man da schon ein bisschen, auch Neuendettelsau wird ja häufiger genannt in der öffentlichen Welt, und ja, ist ja doch eigentlich ein beschauliches Dörfchen, und wenn es auch dann mal ein bisschen darüber hinausgeht, glaube ich, ist es doch ganz gut für alle Beteiligten.
Schön, dass wir auch diese Region ein bisschen beleuchten konnten und ins Rampenlicht stellen konnten. Habt ihr eigentlich noch genug kulinarische Ideen für die nächsten 10, 15, 25 Jahre?
Ja, das kann ich eindeutig unterschreiben. Also das betrifft nicht nur mich, das betrifft auch die Diana. Wir, glaube ich, wir können aus nicht nur einem Fundus schöpfen, sondern auch unseren unzähligen Ideen für die Zukunft, und freuen uns darauf.
Da ist der Ofen also noch lange nicht aus. Wolfgang Link, dir und Diana Burkel, alles Gute für die nächsten, ich sag jetzt einfach mal 25 Jahre, würde ich mir zumindest wünschen, in der Wir in Bayern Küche. Und heute Abend, heute Nachmittag, viel Erfolg. Heute Abend wird dann vermutlich doch ein bisschen gefeiert, oder?
Bestimmt, ja. Ich sag danke, dass ich hier sein durfte. War eine ganz tolle Geschichte. Und hoffe natürlich, dass heute Abend dann ganz viele Zuhörer dann heute Abend ab 16.15 Uhr zuschauen. Und wahrscheinlich werden wir schon mal ein Schlückchen Wasser trinken.
Danke fürs hier gewesen sein und anschließend dann auch einen schönen Pfingsturlaub auf der Insel Rügen.
Ja, genau. Danke.